Unser Gemeindeleiter spricht gerne einmal über Hesekiel 47, über jenes prophetische Kapitel, das auch Grund gegeben hat für das Lied »Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land«. Dort ist ja berichtet von einer Quelle, die im tausendjährigen Reich des Messias unter dem Altar des neuen messianischen Tempels entspringt. Einer Quelle, die bald zum Bache wird, der bis an die Knöchel geht. Der Prophet muss immer wieder hindurch waten, das Wasser reicht ihm dann bis an die Knie, schließlich bis an die Hüften und zuletzt kann er nur noch schwimmen. Es wird ein mächtiger Strom, der hinabfließt in das Tote Meer und der durch sein Süßwasser das Tote Meer genesen lässt, sodass es darin dann schließlich eine Unmenge von Fischen gibt und es wird berichtet, dass dann die Fischer im Tausendjahrreich dort ihren Fang tun. Dieser Strom aus dem Heiligtum reinigt das Tote Meer von seinem heutigen Todeszustand. Er ist aber von Anfang an unvermischt. Er hat klares, reines Quellwasser. Das ist außerordentlich wichtig in unserer Zeit, wenn wir über die Grundlagen des Glaubens sprechen. Wenn wir grundlegend in der Gemeinde, in der Bekehrung und Wiedergeburt und Taufe von Menschen, die zu der Gemeinde stoßen, dass wir darauf achten, dass von Anfang an dieses Wasser aus dem Heiligtum klar und rein und unvermischt ist. So sollten wir nach einem Wort des Apostels Petrus auch den Kindlein im Glauben die reine, unverfälschte, wortgemäße Milch des Evangeliums darreichen. Nicht die vernünftige, sondern Logikos heißt die wortgemäße Milch. Es wird ja heute in den Gemeinden vielfach versucht, auf dem Wege der Mischung zwischen Methoden des Heiligtums und Methoden dieses Kosmos Menschen in die Gemeinde Jesu zu bekommen, sie zu gewinnen nach der Parole, mit Speck fängt man Mäuse, oder nach der jesuitischen Parole, der Zweck heiligt die Mittel. Es ist vor einer solchen Vermischung nur zu warnen. Ich möchte dazu ein Wort lesen aus 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Ein Wort, das der Apostel Paulus spricht nach jenem großen Fehlschlag in Athen. Und er hatte ja ursprünglich seine missionarischen Hoffnungen auf Athen, die Metropole der Weisheit und des Wissens, gesetzt. Und dort öffneten sich nur ganz wenige Menschen dem Evangelium. Und dann hat der Herr ihm gesagt, ich habe Korinth erwählt vor Athen. Ich habe das Schwache und Elende und Törichte erwählt vor den Weisen und Starken und Mächtigen. Jene Stadt Korinth, die eine Stadt der Matrosen und der Huren war und der Sklaven. Und er schreibt in 1. Korinther 2, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit euch das Zeugnis Gottes verkündigend. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen als nur Jesum, den Messias und ihn als einen Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Verkündigung geschah nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Nun kommt es, damit euer Glaube nicht gegründet sei auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. also auch nicht auf der Grundlage menschlicher Methodik erwachsen. Das zunächst zur Einleitung. Und dann möchte ich etwas sagen zu dem Thema die Pädagogik Gottes. Denn dieses Thema gehört auch zu den Grundlagen des Glaubens. Aufs Erste ein Wort aus den Sprüchen. Und ich werde heute Abend öfters einmal darauf zurückkommen. Sie wissen vielleicht, dass ich an einem größeren Buch über die Sprüche arbeite. Die Sprüche sind nach ihrer eigenen Titulierung die Unterweisung des Vaters an den Sohn und an die Söhne. Es findet sich ebenso oft die Anrede »Mein Sohn« wie die Anrede »Ihr Söhne«. Die Sprüche zeichnen also prophetisch den Weg des menschgewordenen Gottessohnes in dieser Welt nach der Weisung und Unterweisung des Vaters, nach der Instruktion Gottes und dann auch den Weg der nachgeborenen Söhne, die grundsätzlich den gleichen Weg zu gehen haben wie der Erstgeborene. Dazu ein Wort aus Sprüche 3, 11 bis 13. Mein Sohn, hier wird nun der Sohn angeredet, Beni. Es ist die gleiche Anrede wie Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ein Wort Gottes an den Messias. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung Jehovas und lass dich seine Zucht oder seine Erziehung nicht verdrießen. Es gibt also durchaus Gründe, dass man über der Erziehung, über der Pädagogik, über der Zucht und Züchtigung Gottes verdrießlich werden kann. Dass sie uns bitter hochkommt, ja, dass vielleicht sogar eine Wurzel der Bitterkeit in uns aufwachsen könnte, die nicht nur uns selbst, sondern auch andere verunreinigt, wie es Hebräer 12 sagt. Und deshalb das liebende und werbende Wort unseres Vaters, ein Wort zugunsten seiner Pädagogik, die er an uns anwendet, zu der auch die Züchtigung gehört, lass dich meine Zucht nicht verdrießen. Denn wen Jehova liebt, den züchtigt er. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Nicht etwa den Sohn, der ihm ein Greuel ist, der ihm zuwider ist, sondern gerade der Sohn, an dem er Wohlgefallen hat, den er liebt, gerade ihn züchtigt er, um ihn zum Ziel zu bringen und ihn im Gehorsam zu vollenden. Wir könnten also sagen, wer nicht von Gott erzogen wird, wer nicht unter der Pädagogik Gottes steht und nicht gezüchtigt wird vom Herrn, der könnte annehmen, dass er nicht unter dem Wohlgefallen und unter der Liebe Gottes steht. Hebräer 12 sagt dann, das wäre dann der Fall, wenn er ein Bastard ist, ein Mischling zwischen Licht und Finsternis, wie etwa jener Prophet Bileam, in dem sich auch beides mischte. Denn wen Jehova liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Und der Erstgeborene der Söhne war es ja, der in besonderer Weise das Wohlgefallen seines Vaters trug und der deshalb auch in den Versuchungen und Anfechtungen Gottes stand und seinen Gehorsam im Leiden vollenden musste. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt. Und nun ein Wort an die Söhne, Kapitel 4 der Sprüche, Vers 1 bis 3, und dort erscheint auch der Titel, die Unterweisung des Vaters, den ich auch als Untertitel dieses Buches gewählt habe. Kapitel 4 heißt es, höret ihr Söhne die Unterweisung des Vaters und merket auf, um Verstand kennenzulernen. Denn gute Lehre gebe ich euch, verlasset meine Belehrung nicht. Hier ist es der Sohn Gottes, der selbst die Unterweisung des Vaters empfangen hat, der diese Unterweisung Gottes an die Söhne weitergibt, der gleichsam davon berichtet, denn gute Lehre gebe ich euch, die ich selbst erfahren habe. Verlasset meine Belehrung nicht, denn ein Sohn wurde ich meinem Vater, so heißt es wörtlich, ein zarter und einziger angesichts meiner Mutter. Das Werden des Sohnes auf Erden, von dem auch das Neue Testament so vieles sagt, zu dem auch gehörte, dass er als Sohn vollendet worden ist und dass er ein barmherziger hoher Priester geworden ist in seinen Leiden und Anfechtungen. Dieses Werden des Sohnes war ein Werden für den Vater, für niemanden sonst. Und die Mutter musste zurückstehen. Deshalb heißt es, angesichts meiner Mutter. Er sagte einmal zu seiner Mutter, O Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Als sie ihn drängen wollte, seine Macht zu offenbaren. Und er lehrte mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest. Bis hierhin. Wenn Gott auf die Erziehung verzichten würde, dann wäre das geradezu eine Lieblosigkeit Gottes. Die Sprüche sagen, wer die Rute hasst, hasst seinen Sohn. Das gilt auch für Gott. Aber all seine Züchtigung, all seine Zucht, all seine Erziehung geschieht aus der Liebe heraus. Auch die Gerichte Gottes sind begründet durch die Heilspädagogik seiner heimsuchenden Liebe. Sie haben dieses Ziel. Das Erziehungsziel Gottes ist das, was uns Hebräer 12, Vers 10 sagt, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig würden. Es ist ein hohes, ein gewaltiges Ziel. Man bedenke das einmal. Wir, du und ich, wir sollen einmal der Heiligkeit Gottes teilhaftig werden, von dem die Fürstentümer und Gewaltigen sagen und singen, heilig, heilig, heilig ist Yahweh Sabaoth, Jehova der Heere. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ein gewaltiges Ziel. Und für dieses Ziel setzt er alles ein, was er zu bieten hat, an göttlicher Pädagogik. Natürlich könnte es uns besser gehen, wenn Gott uns aus seiner Hand entließe. Natürlich würden wir manche Wege des Leidens, der Anfechtung, der Not, der Drangsal, der Versuchung nicht gehen müssen, wie wir sie gehen müssen als Gotteskinder. Aber wenn wir darauf verzichten wollten, dann müssten wir darauf verzichten, dieses Gottesziel zu erreichen, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig hören. Und das wollen wir ja doch, wenn wir Gotteskinder sind, nicht. Das ist das Erziehungsziel. Ich möchte auch noch etwas sagen über die göttliche Methode, die er anwendet. Wir finden sie skizziert in Sprüche 22, Vers 6. Dort heißt es, erziehe den Knaben, natürlich auch das Mädchen, seinem Wege gemäß oder aber seinem Wesen gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Das ist ja sehr wichtig. In der Erziehung gehört eine gute Portion erkennende Weissagung mit hinein, dass man im Kind, das man zu erziehen hat, das Bild dessen sieht, dass es werden soll. Und Erzieher, auch Eltern, sollten durchaus auch in diesem Stück um die Gabe der Weissagung bitten, dass sie ihr Kind nicht nur kennen, sondern es erkennen, das Bild, das da werden soll, und dass sie dann ihre Erziehung nach dem Wesen des Kindes ausrichten können. Denn das ist ja schlechterdings unmöglich, wenn man eine Klasse etwa von 35 Kindern hat. Als ich als Junglehrer anfing, hatte ich noch 50, die dann alle über einen Leisten zu hauen. Ich erinnere mich noch in einem ersten Schuljahr, das ich zu übernehmen hatte, an ein Kind, das mir heute noch zu jedem Geburtstag und Ostern und Weihnachten ein Kärtchen schreibt, obwohl sie längst verheiratet ist. Dieses Kind machte auf mich in den ersten Tagen einen ziemlich debilen Eindruck. Ich dachte, was hast du dir denn da geangelt? Aber dann stellte es sich heraus, dass sie außerordentlich konzentriert und aufmerksam war. Heute gelten ja in den Klassen, in den Schulen nur noch die etwas, die den großen Mund haben, die den Mund gewaltig aufreißen und Helden sind in der Diskussion. Die haben das große Sagen. Da kann man als Lehrer natürlich dem Fehler verfallen, nur diese Kinder vorzuziehen und die anderen kommen dann einfach unter die Dampfwalze. Und ich habe dieses Kind dann auf seine Weise gefördert und sie hat einen vorzüglichen Entwicklungsgang gemacht und hat auch beruflich eine gute Stellung. Sie hat also mit einer Konzentration, wie ich es nie mehr erlebt habe in meinem Lehrerleben, selbst die Mengenlehre, die Papageientresor der Mengenlehre, in sich aufgenommen, als wäre es das heilige Evangelium. Das nur zur Illustration. Sprüche 22,6 noch einmal: Erziehe das Kind, den Knaben, das Mädchen, seinem Wege, seinem Wesen gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Wenn die Grundstrukturen seines Charakters erst einmal angelegt und ausgebildet sind, die Grundnormen seines Lebens, dann wird er dabei bleiben. Das ist so außerordentlich wichtig und das geschieht bereits in den ersten Lebensjahren. Das gilt auch für die Erziehung Gottes. Auch er erzieht uns unserem Wege und unserem persönlichen Wesen gemäß. Jeder von uns hat eine eigene geistliche Biografie, unverwechselbar mit der der anderen Gotteskinder. Dies natürlich dann anders. Wenn wir die aufschreiben wollten, käme etwas anderes heraus als etwa der Lebenslauf, den wir einreichen bei einer Bewerbung. Das ist uns ganz klar. Es gibt eine geistliche Biografie, die entsteht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, unter dem, was wir werden in der Erziehung Gottes. Deshalb bin ich auch immer wieder etwas skeptisch gegenüber christlichen Lebensbildern. Die sind alle wunderbar und überragend und niederschmetternd. Wenn wir sie gelesen haben, die Leute haben ja fast nie Fehler, dann sagen wir uns am Ende des Buches, das war also wirklich ein religiöses Genie. Das schaffst du nie. Und der Satan wird uns sagen, Gott kann sein Ziel mit dir nicht erreichen, das er mit Hudson Taylor erreicht hat. Das ist uns klar. Aber da ist es so tröstlich, dass hier geschrieben steht, dass Gott uns unserem Wege, unserem Leben, unserem Wesen gemäß erzieht. Er hat uns ganz persönlich im Auge und er verhängt nur das über uns, was für uns zum Guten ist. Nun müssen wir allerdings über diese erziehende Liebe Gottes noch einiges sagen. Ich lese zunächst einmal Hohelied 8, 6 bis 7, eine bekannte Stelle. Dort heißt es als Wort der Braut an den Bräutigam: Lege mich wie Siegelstecherei an dein Herz, wie Siegelstecherei an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Das haben wir noch nicht so gesehen, wenn wir von dem lieben Gott sprechen. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme jas. Markus Barth, der Neffe des Theologen Karl Barth, hat einmal gesagt, der Zorn Gottes und alle Gerichte Gottes sind nichts anderes als die höchste Temperatur der leidenschaftlich erregten Liebe Gottes. Und wenn das hier wahr ist, was Gottes Wort sagt, dass die Gluten der Liebe Feuergluten sind, dann dürfen wir auch sagen, dass auch die Gluten des Feuersees Gluten der erziehenden und heimsuchenden Liebe Gottes sind, die die Gesetzlosigkeit im Geschöpf ausbrennen will. Dann heißt es noch, große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses anstelle der Liebe geben wollte, man würde ihn, und zwar mit Fug und Recht, nur verachten. Und so ist es auch mit der Liebe Gottes. Gott ist einer. Dieses Grund- und Urbekenntnis Israels müssen wir ganz, ganz ernst nehmen. Es ist also nicht etwa so, dass Gott, wenn er Gnade erweist, seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit vernachlässigen müsste. Denn auch wenn er uns Gnade erweist, stellt er uns in das Gericht. Und sei es in das Selbstgericht, in das Gericht des Heiligen Geistes, der die Welt überführt von Gerechtigkeit und Sünde und Gericht. Aber auch anders, wenn Gott richtet, und das gilt für alle Gerichte Gottes, dann sagt er nicht etwa zu dem Gott der Liebe und der Güte und der Barmherzigkeit, das darfst du jetzt nicht mit ansehen. Da gehe draußen vor die Türe. Gott ist einer. Sehen Sie, das spukt so in unseren Gedanken herum, was in unseren Dogmatiken steht. Ein Kapitel der Gott des Gerichtes, ein Kapitel der Gott der Gerechtigkeit, ein Kapitel der Gott der Gnade, der Gott der Liebe und so weiter und so fort. Sodass man sagen könnte, wie viele Götter haben wir denn? Yahweh, dein Gott ist einer. Das ist das Bekenntnis Israels. Ich möchte das einmal so sagen. Sie wissen alle, dass das Wasser H2O verschiedene Aggregatzustände hat. Es kann einmal erscheinen als Dampf, also gasförmig. Es kann flüssig sein, wie wir es gewöhnlich kennen, und es kann auch gefrieren unter 0 Grad, dann wird es zu Eis oder Schnee. Das sind die verschiedenen Aggregatzustände des Wassers. Und es gibt auch verschiedene Aggregatzustände der Liebe Gottes, der erziehenden Liebe Gottes. Ich möchte dazu zwei Stellen lesen. Zunächst einmal das eine, 1. Korinther 13, 4 bis 7. Dort heißt es von dieser Liebe, die letztlich die Liebe Gottes ist, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles bis hierhin. Und wenn hier inmitten dieser Beschreibung der göttlichen Liebe, der Agape, Die Aussage steht, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Dann nur aus dem einen Grunde, für den, der die Vergebung Gottes im Blut Jesu sucht. Weil Gott seinem einzig geborenen Sohn alles Böse, das es in diesem Kosmos gibt, zugerechnet und angerechnet hat. Nur aus diesem Grunde kann es geschehen, dass er uns das Böse nicht zurechnet. Aber dann das andere. Es gibt auch einen anderen Aggregatzustand der Liebe Gottes. 1. Korinther 11, wo das Mahl des Herrn beschrieben wird. Dort heißt es ab Vers 30, ich lese noch von Vers 27 an. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in einer unwürdigen Weise, wird am Leib und Blut des Herrn schuldig sein. Ein jeder aber prüfe oder richte sich selbst, und also esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Das ist also die würdige Weise zu essen und zu trinken, wenn wir uns selbst beurteilen, prüfen oder richten. Denn wer in unwürdiger Weise isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Aber wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt oder verurteilt werden. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Gottes Kinder werden gezüchtigt von Gott, und das kann bis zum Verderben des Fleisches gehen, bis zu Krankheit oder Tod, damit sie nicht in das Verdammungsurteil über diese Welt fallen. Denn das eine bleibt doch bestehen, was in Römer 8 geschrieben steht, von denen, die den Heiligen Geist in sich tragen. Also ist jetzt kein Verdammungsurteil mehr für die, welche in Christo Jesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte es einmal so vereinfachend sagen, die Zucht des Gerichtes wendet sich vornehmlich an unser Fleisch, an unseren Leib. Die Erziehung Gottes wendet sich vornehmlich an unsere Seele. Und die Liebe Gottes in ihrer reinsten Form als Wohlgefallen über den Sohn wendet sich an unseren erneuerten Geist, der erneuert worden ist durch den Geist Gottes. Zu dieser Zucht des Gerichtes haben wir sicher jene Stelle in Erinnerung von jenem Blutschänder von Korinth, jenem Mann, der mit der zweiten Frau seines Vaters sexuelle Kontakte pflegte und den der Apostel Paulus darum vereint mit der Gemeinde von Korinth in apostolischer Vollmacht dem Satan auslieferte, zum Verderben des Fleisches bis hin zum Tod, damit sein Geist errettet würde am Tage des Herrn Jesu. Stelle Ihnen die Frage, ist das ein Erweis der Liebe Gottes, seiner heilspädagogischen Maßnahmen, selbst wenn der Leib vernichtet wird? Jawohl, denn das Ziel dieser Aktion sollte es sein, dass der Geist dieses Mannes am Tage Jesu gerettet werden kann, wie durchs Feuer hindurch. Aber diese Stelle möchte ich nicht lesen, sondern ein anderes Wort aus den Paulusbriefen, und zwar 1. Timotheus 1, Vers 18 bis 20. Dieses Gebot oder dieses Innenziel vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorhergehenden Weissagungen über dich, damit du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrest und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben anbetrifft, Schiffbruch erlitten haben. Es gibt also einen Schiffbruch im Glauben. Unter ihnen ist Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht mehr zu lästern. Auch das ist also eine Unterweisung des Vaters. Alexander, diesen Mann kennen wir aus einer anderen Stelle, war ein Schmied. Wir können ihn uns vorstellen, ein gewaltiges Muskelpaket, ein Hühne von Mann, der den Worten der Heilsverkündigung des Paulus heftig Widerstand geleistet hat, obwohl er von sich behauptete, er sei ein Kind Gottes. Es war ein gläubiger Mann. Auch in der Gemeinde Jesu gibt es Mischvolk. Und heute immer mehr. Dieser Mann wird dem Satan ausgeliefert. Das ist die Zucht des Gerichtes. Gott möchte aber in einer ganz anderen Weise mit uns vorgehen. Er möchte lieber seine Liebe an uns erweisen in der Erziehung, die sich an unsere Seele und an unseren Geist wendet. Das ist seine bevorzugte Maßnahme. Seinem schwermütigen und schwachen Mitarbeiter Timotheus hat Paulus einmal das schöne und mutmachende Wort geschrieben, 2. Timotheus 1, 7, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Mutlosigkeit, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstdisziplin. Das ist die Erziehung Gottes, der uns zu dieser Selbstdisziplin führen möchte. Denn sobald wir seine erzieherischen Maßnahmen in unser Leben hereinnehmen, dann reift die letzte Frucht der neunfachen Frucht des Heiligen Geistes in uns aus. Galater 5, 22. Und diese letzte Frucht ist die Besonnenheit, die Selbstzucht oder die Selbstdisziplin im Heiligen Geiste. Dazu noch zwei Stellen. Einmal wieder aus den Sprüchen. Sprüche 26, Vers 3. Die Peitsche dem Pferde, der Zaum dem Esel und der Stock dem Rücken des Narren. Noch schöner sagt es Psalm 32, 9 bis 10. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel ihrer Kandare musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gesetzlose. Aber dann gibt es jenen anderen glückseligen Weg. Wer aber auf Jehova vertraut, den wird Güte umgeben. Freut euch in Jehova und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Das ist die Schar derer, die sich von Gott erziehen lassen und denen er nicht die Kandare ins Maul legen muss, wie einem ungebärdigen Ross oder einem Maultier. Ich habe als Junglehrer ein dickes Buch studieren müssen, das war damals ein Kardinalwerk der Pädagogik. Dieses Buch von Theodor Litt hieß Führen und Wachsen lassen. Ein sehr weisheitsvoller Titel. Heute würde man so etwas überhaupt nicht mehr schreiben können. Heute würde alles verlaufen unter der Devisen wachsen lassen, Selbstverwirklichung des Menschen bis zum geht nicht mehr. Ja, sogar sexuelle Selbstverwirklichung gleich auf welchem Gebiet und auf welche Weise. Und zwar so sehr, dass die Leute von Sodom und Gomorra von uns europäischen Völkern noch vieles, vieles lernen könnten. Und so hat man ja auch in den Erziehungszielen das, was früher einmal geschrieben stand, Erziehung zur Ehrfurcht vor Gott, Erziehung zur Ehrfurcht vor der Schöpfung und zur Liebe zum Mitmenschen ersetzt durch ein anderes Erziehungsziel, Selbstverwirklichung des Menschen. Und das geht natürlich nur so, mit dem starken Ellenbogen. Nein, führen und wachsen lassen. Wachsen lassen, dass man dem Kind Raum zur Entwicklung gibt, zur Entfaltung, seinem Wesen, seinem Wege gemäß, aber auch führen, dass die Grenzpfähle gesetzt werden. Man könnte statt führen und wachsen lassen auch sagen, Ordnung und Freiheit. Denn wahre Freiheit gibt es nur in der Bindung an höhere Werte. Und die höchste Freiheit besteht dort, wo wir uns binden an den lebendigen Gott. Zügellose Freiheit verfällt zur Unfreiheit und wird im Windeseile wieder zur Sklaverei. Das ist ein Geheimnis. Ich habe ja nun viele Klassen in der Schule führen dürfen und ich habe mit den Kindern immer miteinander besprochen, welche Grenzen wir uns gemeinsam setzen, welche Ordnungen wir beachten wollen, sowohl die Kinder als auch ich, der Lehrer. Und wir haben dann die Grenzen sehr weit gesetzt, aber wir haben rigoros darauf geachtet, ich habe auch die Kinder angehalten, darauf zu achten, diese Grenzen einzuhalten. Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die seelische Hygiene der Kinder am besten entwickelt wurde dort, wo in Klassen eine liebevolle Ordnung herrschte. Und nicht dort, wo die Wassereimer durch die Gegend flogen und wo der Kollege den Schwamm und den Tafellappen und die Kreide den Kindern zuschmiss und sie duzte. Dort blieben gerade die sensiblen Kinder auf der Strecke. Und vieles von dem heutigen Schulstress, der allgemein beklagt wird, geht auf Kosten der heutigen Reformpädagogik und wird durch sie unmittelbar verursacht. Es hat einen Philosophen gegeben, Paul Tillich, der hat wertvolle Bücher geschrieben über die Philosophie der Grenze. Und er hat darin das Problem der Freiheit und der Ordnung immer wieder neu behandelt. Die Philosophie der Grenze. Auch unser Gott ist ein Gott des Maßes. Und deshalb hat der Apostel Paulus niemals gewagt, in den Wirkungskreis anderer Apostel oder Brüder einzubrechen, sondern er hat die Ordnungen und Grenzen, die der Gott des Maßes ihm gesetzt hat, beachtet und hat innerhalb dieser von Gott gezogenen Grenzen seine Wirkung entfaltet. Ich erinnere nur an das Wort aus 1. Korinther 14, 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Da schütteln glücklicherweise einige die Köpfe, denn das wäre ja zu wenig. Denn die formale Ordnung wäre lediglich ein Bestandteil des Gesetzes und nicht des Evangeliums. Es heißt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Friede ist mehr als Ordnung. Friede beinhaltet aber auch die Neuordnung im Heiligen Geist. So wie es in Kolosser 3, 15 geschrieben steht, dass der Geist Gottes in unseren Herzen königlich herrschen und richterlich entscheiden will. Das ist diese neue Ordnung des Geistes. Und dazu gehört auch in der Gemeinde Jesu die Unterordnung. Die Unterordnung der Jüngeren unter die Älteren, die Unterordnung der Frauen unter die Männer im Herrn, in der Gemeinde Jesu. Das ist natürlich nicht zu übertragen auf ungläubige Menschen in dieser Welt. Von ihnen kann man das niemals fordern. So wie der Christus sich dem Vater unterordnet und darin keine Beleidigung sieht und sich nicht gegenüber dem Vater emanzipiert. Wissen Sie, wer sich gegenüber dem Vater emanzipieren wollte? Luzifer, den wir heute den Satan nennen. Er hasste die Unterordnung unter den lebendigen Gott. Und deshalb gehört auch in unsere Gemeinden Ordnung hinein. Eine Gemeindeordnung, wenn sie biblisch begründet ist, ist durchaus richtig im Sinne des Gottes, der kein Gott der Unordnung ist. Wir werden heute Abend noch hin und wieder auch etwas zur Pädagogik unserer Zeit sagen müssen. Ich darf nicht zu weit gehen darin, damit ich meine Zeit beachte. Die heutige Reformpädagogik der Selbstverwirklichung stammt ja aus einer sehr trüben Quelle von jenem linksorientierten Philosophen Marcuse. Und dann ist die Sache gelaufen über den sogenannten Frankfurter Kreis und kam dann in die Bundesländer hinein, nach und nach. Es ist ja inzwischen schon wieder vieles zurückgeschraubt worden, was in der Zeit der antiautoritären Erziehung an schrecklichen Fehlern und Verwüstungen gemacht und angerichtet worden ist. Ich erinnere mich noch an eine Schrift, die uns damals zugesandt worden ist, eine pädagogische Aufklärungsschrift, in der es unter anderem hieß: Fleiß, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Disziplin, Gehorsam, Leistungswille, Ehrerbietung und Gewissenhaftigkeit sind faschistische Tugenden und müssen radikal ausgerottet werden in der Pädagogik. Und so ist es dann auch gelaufen. Ich habe als junger Mann, wenn ich die Apostellisten des Apostels Paulus, Judas und Johannes über die Menschen in der Endzeit gelesen habe. Es gibt ja drei solcher Listen im Neuen Testament, wo die Menschen der Endzeit charakterisiert werden. Da habe ich manchmal gedacht, ihr lieben Leute, übertreibt ja doch ziemlich. So schlimm kann es ja doch nicht werden. Heute denke ich, nicht die Hälfte habt ihr uns gesagt. Ich habe kürzlich eine Sendung gesehen, im Fernsehen einen Bericht über Psychotherapie an gewalttätigen 3- und 4-jährigen Kindern, die sich wie die Besessenen gebärden. Und das dürfen Sie mir glauben, es gibt heute besessene Kinder. Die Mütter, die einstmals in der Zeit der antiautoritären Bewegung antiautoritär erzogen worden sind, die lassen entweder ihren Kindern heute völlig freien Lauf oder sie schlagen sie tot, weil ihnen die Nerven durchbrennen. Da wurde ein Fall gezeigt von einem 4-Jährigen, und in dieser anerkannten psychotherapeutischen Behandlung musste die Mutter Folgendes tun. Sie musste sich auf das Kind legen und das Kind an den Händen und an den Füßen festhalten. Und zwar so lange, bis das Kind sagte: Lass mich los, Mutter. Und aufhörte mit Toben und Brüllen. Und das hat bei einem Kind 4 Stunden gedauert. Bis dieses Kind sagte: Lass mich los. Ich weiß nicht, ob das eine empfehlenswerte Methode ist, aber sie wurde als empfehlenswert geschildert. Nicht etwa von frommen Leuten, sondern von einem weltlichen Psychotherapeuten. Kinder sind heute zu bedauern. Zwei Dinge sind ganz wesentlich für die kindliche Erziehung. Die Mutternähe und der erste Körperkontakt, sonderlich in den ersten Monaten. Und die Psychologen sagen uns, auf diese Weise entsteht in dem Kind ein Urvertrauen dem Leben gegenüber, das es unbedingt braucht, um durch die späteren Ängste und Gefahren hindurchzukommen. Und manche Psychologen sagen sogar, dass die spätere Liebesfähigkeit dem Partner gegenüber an diesem Hautkontakt mit der Mutter wächst. Dieser Mutternähe, also nicht die Nähe zur Amme, zur Tagesmutter, sondern zur wirklichen Mutter. Sogar der Messias, der öfters Psalm 22 gebetet hat, zuletzt am Kreuz, es ist ja ein messianischer Psalm, hat dann auch die Verse gebetet: Zu dir, o Gott, lernte ich Vertrauen an den Brüsten meiner Mutter. Ja, so etwas steht im Wort Gottes. Und das andere, das ist dann das Vaterbild. Kinder brauchen einen ordnenden Vater, einen Vater, der sich nicht zum Hanswurst machen lässt, sondern der sie wirklich erzieht in der Zucht und Ermahnung zum Herrn, sagt der Apostel Paulus. In einer Liebe, die auch Grenzen setzen kann. In einer Liebe, die Freiheit gibt und doch zur Ordnung ruft. In einer Liebe, die einen Weg findet zwischen dem Führen und dem Wachsenlassen. Denn an diesem Vaterbild wächst das spätere Gottesbild. Ein Kind, das nie einen rechten Vater gehabt hat, wird später Schwierigkeiten haben, in seinen Leiden und Nöten und Drangsalen und in seiner Auseinandersetzung mit der Gottesfrage. Das Vaterbild Gottes wird geprägt durch das Bild des irdischen Vaters. Natürlich kann Gott die Schäden wiedergutmachen. Ich weiß, was ich sage. Denn ich hatte keinen Vater, der diesen Namen verdient. Dann wächst später das ewige Misstrauen gegen diesen Gott. Beim Geringsten, was geschieht in unserem Leben, was uns nicht passt, flammt es dann wieder auf, dass dieser Gott nur darauf wartet, uns einen überzuziehen, uns die Peitsche des Gerichts um die Ohren zu schlagen. Ich möchte lesen Sprüche 1, Vers 8 bis 9. Wo etwas von dieser Mutterwirkung und von der Vatererziehung geschrieben steht. Sprüche 1, 8 bis 9. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Da haben wir sie beide. Denn sie werden ein anmutiger Kranz sein deinem Haupte und ein Geschmeide deinem Halse. Und nun wieder zurück zur Pädagogik Gottes. Das ist ja alles begründet auch in unserer Erziehung, in unserer Pädagogik, die für uns ein Bild ist für die Erziehungsmaßnahmen Gottes. Wir haben in der Äußerung der Liebe Gottes gesagt, es gibt verschiedene Aggregatzustände. Die Liebe Gottes als Güte, die sich an unseren Geist wendet. Seine Güte, die uns zur Buße führen will. Die Erziehung Gottes, die sich an unsere Seele wendet. Und die Zucht Gottes, die Zucht des Gerichtes, die sich an unseren Leib wendet. Und da möchte ich nun einmal etwas sagen zu 1. Korinther 4, Vers 15. Dass wir sonderlich in unseren Kreisen meistens sehr falsch verstanden haben. 1. Korinther 4, ich lese von Vers 14 an. Nicht euch zu beschämen, schreibe ich dieses, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister in Christo hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch die frohe Botschaft. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Da haben wir immer ungefähr Folgendes gesagt. Auf der einen Seite stehen die lieben Väter, die lieben Gemeindepapas. Und auf der anderen Seite stehen die bösen Zuchtmeister des Gesetzes, die mit der Peitsche herumarbeiten in der Gemeinde und die wir am besten aus der Gemeinde Jesu hinaustreiben sollten. Aber es steht hier im griechischen Text überhaupt kein Wort von Zuchtmeistern, sondern es ist geredet von Pädagogen. In der damaligen Zeit wurden sogar hochbegabte intellektuelle Sklaven als Pädagogen eingesetzt für die Kinder eines Hauses. Sie hatten pädagogische Aufgaben, erzieherische Aufgaben. Ganz gewiss, diese Erziehung hat es mit Gesetz zu tun. Wir werden das dann noch genauer sehen. Aber diese Zuchtmeister, diese Erzieher, diese Pädagogen sind Erzieher in Christo, haben wir es gelesen. Wenn ihr auch 10.000 Erzieher in Christo hättet und nicht viele Väter, dann wäre das doch nicht in Ordnung. Es geht hier um ein Missverhältnis. Ein guter Vater ist ja immer auch ein guter Erzieher. Es geht um das Missverhältnis eines Vaters, der überhaupt keine Kinder hat oder nur ein einziges Kind und der 10.000 Pädagogen anstellt. Jetzt verstehen wir die Sache schon viel besser. Das Wesentliche sind nicht die Pädagogen, sondern das Wesentliche ist es, dass Kinder gezeugt und geboren werden in einer Familie. Und dann kann man sich darum kümmern, dass diese Kinder auch gute Erzieher bekommen. Was würde es nützen, wenn in einer antiken Familie 10.000 Erzieher zur Verfügung stünden? Paulus treibt das Bild absichtlich auf die Spitze und es wären überhaupt keine Kinder da. Wesentlich ist in der Gemeinde Jesu, dass es Väter gibt, die durch das Evangelium, durch das Wort Gottes neues Leben zeugen können, sodass es Kinder Gottes gibt, wiedergeboren aus dem Heiligen Geist. Ich möchte Ihnen das ganz kurz noch erläutern an einem Bild. Wir haben zwei junge Missionare, die wir unterstützen durch unsere Gemeinde in der Türkei und die versuchen dort unter schwierigsten Verhältnissen unter den Moslems einen Dienst zu tun, neben ihrem Beruf, denn sonst dürften sie dort gar nicht einen Aufenthalt haben. Und diese beiden jungen Geschwister waren auch zu Besuch in Izmir, das ist das frühere Smyrna, und sie besuchten dort die etwa 10 gläubigen Türken, die sich dort in einem Hauskreis versammeln. Da waren sie merkwürdig berührt, dass diese 10 Türken von ihnen gar nichts wissen wollten. Und später haben sie dann ihnen erzählt, es gibt hier in Izmir 70 ausländische Missionare, die um unsere Seelen kämpfen und die sich gegenseitig in den Haaren liegen. Wir wünschen nicht, dass sie in unsere Versammlung kommen und ihre Uneinigkeit auf uns übertragen. Das ist die Geschichte von den 10.000 Pädagogen und den wenigen Vätern. Ein Missverhältnis. Erziehung, Zucht, Pädagogik Gottes gehört in unser geistliches Leben. In Offenbarung 3, Vers 19 sagt der erhöhte Herr, alle, die ich liebe, die züchtige und strafe ich. Alle, die ich liebe, die züchtige und strafe ich. Wer die Rute hasst, hasst seinen Sohn. Und in Galater 3 und 4 steht etwas davon, wer denn dieser Pädagoge, dieser Erzieher auf Christus hin ist, nämlich das Gesetz. Dort sagt Paulus in einer positiven Würdigung des Gesetzes, das Gesetz ist ein Erzieher, ein Pädagoge auf Christus hin. Und als solches gehört es in unsere Gemeindearbeit, sonderlich in unsere Kinder- und Jugendarbeit mit hinein. Es ist ein gefährlicher Irrtum, den Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden eine zu schnelle Gnade, eine billige Gnade überzustülpen, damit unsere Gemeinde in den Bilanzen wächst. Wie ist das zu verstehen? Natürlich ist die Gnade nicht billig. Die Gnade ist teuer. Wir sind um einen teuren Preis erkauft durch das kostbare Blut Jesu. Aber es gibt eine zu schnelle Gnade. Wir hatten kürzlich einen Evangelisten in unserer Gemeinde, der hat gesagt, wir machen einen großen Fehler. Wir stopfen die Kinder und jungen Leute wie den Brei in eine Wurst und dann binden wir oben zu, damit sie nicht mehr heraus können. Und dazu verwenden wir alle Mittel. Angefangen von der christlichen Rockmusik bis zu allen anderen christlichen Freizeitbeschäftigungen der Woche. Aber wir irren uns. Wenn wir meinen, wenn sie einmal getauft wären, könnten sie nicht mehr von der Gemeinde weg. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Viele, viele von dem, was wir als Mischvolk produzieren, schwimmen später wieder ab, weil sie das, was wir ihnen geboten haben an Mischformen, anderswo besser und purer bekommen. Aus dem Grunde lehne ich auch das Wort Großtaufe ab. Wir brauchen keine Großtaufe, wo die Eltern zu dem 14-Jährigen sagen, nun, du bist ja schon ziemlich groß, 1,60 Meter oder 65, demnächst kommt der Bruder so und so, mit dem sprichst du mal, dann, damit du bald getauft wirst. Nein, was wir brauchen, ist Glaubenstaufe. Ich kenne eine Gemeinde durch einen anderen Bruder in Österreich, eine junge Gemeinde in Saalfelden. Dort wird nur der getauft, der durch eine wirklich echte und gründliche Buße und durch einen inneren Zerbruch hindurchgegangen ist. Und das ist wahr. Was wir heute nämlich nicht mehr haben, ist Sündenbewusstsein. Heute gibt es nur noch Kavaliersdelikte. Und aus dem Grunde scheitern viele, viele Evangelisationen und gehen aus ohne Frucht. Und da deckt sich das Bemühen des Heiligen Geistes mit dem Pädagogen des Gesetzes. Denn das Gesetz als Pädagoge auf Christus hin überführt von Sünde, von Gerechtigkeit Gottes und von Gericht. Und wer tut das Gleiche? Der Heilige Geist. Nach Johannes 16. Er knüpft also an dieses Werk des Gesetzes an. Und deshalb brauchen wir in unseren Gemeinden auch Ordnungen, brauchen wir Normsetzungen, brauchen wir auch Vorschriften für Kinder und Jugendliche. Und es geht nicht an, dass 17-Jährige in einer Gemeinde zu Ältesten gemacht werden. Es ist ein Verderben für das Volk, wenn ein Knabe König wird, sagen die Sprüche. Ich möchte Ihnen einmal zwei Zitate vorlesen von den größten Evangelisten, die Europa gehabt hat. Einmal John Wesley, der durch die Verkündigung des Evangeliums eine ganze Nation verändert hat. Er sagte, bevor ich Liebe, Erbarmen und Gnade predigen kann, muss ich Sünde, Gesetz und Gericht predigen. In einem Brief an einen jungen Freund weist er diesen an, predige 90% Gesetz und 10% Gnade. Na, so würde ich das ja nun gerade nicht sagen. Spurgeon drückte es noch etwas schärfer aus. Sie müssen durch das Gesetz niedergeschmettert werden, ehe sie vom Evangelium wiederbelebt werden können. Denken Sie einfach mal darüber nach. Spurgeon schreibt, erniedrigt das Gesetz und ihr dämpft das Licht, durch welches der Mensch seine Schuld erkennt. Das ist mehr ein Verlust für den Sünder als ein Gewinn. Denn es verringert die Wahrscheinlichkeit seiner Sündenerkenntnis und Bekehrung. Denken wir nur an Paulus, denken wir an Luther. Ich sage, dass ihr das Evangelium seiner wirksamsten Waffe beraubt, wenn ihr das Gesetz auf die Seite schiebt. Ihr habt den Lehrmeister entfernt, der die Menschen zu Christus zieht. Sie werden niemals die Gnade akzeptieren, wenn sie nicht vor einem gerechten und heiligen Gesetz zittern. Also dient das Gesetz einem notwendigen und gesegneten Zweck und darf nicht von seinem Platz entfernt werden. Wir tun den Sündern keinen Gefallen, wenn wir sie nur auf die Segnungen der Errettung hinweisen. Ich weiß, es gibt im Neuen Testament auch negative Aussagen über das Gesetz. Aber ich habe mir einmal die Mühe gemacht, die paulinischen Aussagen über das Gesetz nebeneinander zu stellen. Die scheinbar negativen und die positiven. Zu den letzteren gehört die Aussage Erzieher auf Christus hin. Und ich habe die Entdeckung gemacht, es sind geradezu ebenso viele positive wie negative. Gewähren Sie mir noch einige Minuten Zeit. Heute geht ja in unseren Gemeinden das Wort herum von der Wohlfühlgemeinde. Das bedeutet, Menschen, die aus der Welt zu uns kommen, sollten sich uns nicht erst anpassen müssen. Es dürfe für sie kein wesentlicher Unterschied erkennbar sein und sie müssten sich von der ersten Stunde bei uns wohlfühlen. Ich möchte dazu ein Wort lesen aus Apostelgeschichte 5, von Vers 11 an. Das Wort knüpft an das Gericht Gottes über Ananias und Sapphira. Und es kam große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welche dieses hörten. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volke. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos zusammen. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Und deshalb berief der Apostel Petrus eine Sitzung der Apostel und Ältesten ein und sprach folgendermaßen: Das ist ein Zustand, der so nicht mehr aufrechterhalten werden darf. Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie herkommen. Die Gemeinde sollte sich ihnen anpassen und sie sollten nicht unter dem Zwang stehen, sich der Gemeinde Jesu anpassen zu müssen. Es darf sie, wenn sie zu uns kommen, kein Fremdheitsgefühl befallen. Wir sollten da von den Römern lernen, die in den Arenen Brot und Spiele machen und Zehntausende anlocken damit. Und wir sollten nicht mehr unsere alten Tempelgesänge pflegen, sondern wir sollten die Melodien der Alexandriner, der Griechen und der Römer aufgreifen und sie mit christlichen Texten unterlegen. Das Kreuz darf auf keinen Fall mehr das Todesurteil über den alten Menschen sein. Und wir sollten es in der Verkündigung vermeiden, davon zu reden, dass wir Mitgekreuzigte sind, mit dem Messias angenagelt an das Kreuz. Sondern das Kreuz muss zu einer Quelle christlicher Vergnügungen werden. Wir sollten für die Hobbys unserer Gemeindemitglieder sorgen und einen Mutter- und Kindkreis bilden, einen Bastelkreis. Wir haben in unserer Gemeinde einen Kreis des Blumensteckens und vielleicht an einem anderen Tage eine Basketballgruppe. Frauenfrühstück natürlich muss auch dabei sein. Neuerdings gibt es einen Kreis junggebliebener Erwachsener. Stellen Sie sich bitte etwas drunter vor. Ich gehöre nicht mehr dazu, offensichtlich, denn man hat mich nicht eingeladen, was Sie nach diesem Vortrag sicher verstehen können. Und so macht man weiter. Und wir sollten uns, so sagte er weiter, einer lockeren Bildzeitungssprache bedienen und eines saloppen Umgangs mit der Bibel. Nun möchte ich das Wort noch einmal lesen. Apostelgeschichte 5,13. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk erhob sie. Aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern als auch von Frauen, nämlich durch den Heiligen Geist. Und das glauben wir ja schon lange nicht mehr. Wenn es aber in einer Gemeinde geschähe, was in 1. Korinther 14 geschrieben steht, dass in einer prophetischen Verkündigung das Innere eines Menschen, der von draußen kommt, offenbart wird durch die Verkündigung des Wortes Gottes, dann könnte es auch geschehen, dass er auf sein Angesicht fällt und dass er sich durchaus nicht wohlfühlt, sondern überführt vom Heiligen Geist ausruft: Nun erkenne ich wahrhaftig, dass Gott in eurer Mitte ist. Darum geht es, um diese Wirklichkeit des lebendigen Gottes in unseren Gemeindediensten und Veranstaltungen. Wir haben heute Abend von beidem gehört, von der Liebe Gottes und seiner Gnade, aber auch von seiner Erziehung. Und wenn man 1. Korinther 4,15 von den Zuchtmeistern und Pädagogen weiterhin so falsch verstehen würde, wie wir es früher verstanden haben, dann dürfte Hebräer 12 nicht geschrieben sein. Es ist das pädagogischste Kapitel des ganzen Alten und Neuen Testamentes. Ich möchte es in Vers 4 bis 11 vorlesen. Und ich ersetze ein Wort immer wieder durch Erziehung, ein Grundtextwort, das in der Elberfelder mit Züchtigung wiedergegeben ist, aber es heißt in den meisten Fällen Erziehung. Habt ihr den Zuspruch vergessen, das zu euch wie zu Söhnen spricht? Mein Sohn, denke nicht geringschätzig von der Erziehung des Herrn, und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Seine Ermahnung ist ja zugleich auch Ermunterung, Ermutigung, Trost, Warnung. Alles ist diesem Wort Paraklesis zu eigen. Und der Heilige Geist ist ja der Parakletos, der Erzieher. Denke nicht geringschätzig von der Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn der Herr erzieht nur, wen er lieb hat. Er züchtigt jeden Sohn, den er als sein Eigentum aufnimmt. Haltet standhaft aus, um euch erziehen zu lassen. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo wäre denn ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Nun, heute gibt es viele Söhne, die nicht erzogen werden. Bleiben wir ohne Erziehung, die wir doch alle erfahren, sind wir nicht Gottes Söhne, sondern Bastarde, Mischlinge. Und ich muss hier wirklich einmal das ernste Wort sagen. Man kann heute auch bei all dem, was wir an Mischformen und Mischgeist in unseren Gemeinden dulden, inmitten der Gemeinde Jesu verloren gehen. Es war immer und immer wieder das Mischvolk, das beim Zug Israels durch die Wüste vom Feind geschlagen worden ist, weil es murrte, weil es müde wurde, weil es gegen Gott opponierte. Da kam der Amalek und schlug es vernichtend. Bleiben wir ohne Erziehung, die wir doch alle erfahren, sind wir nicht Gottes Söhne, sondern Bastarde. Bedenkt, wir hatten doch alle unsere leiblichen Väter als Erzieher und haben ihnen Ehrerbietung bewiesen. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen und dadurch zum Leben gelangen? Denn jene haben uns nur für eine kurze Zeit nach ihrem Gutdünken erzogen. Und das heißt auch, sie haben Fehler dabei gemacht. Und wer würde in der Erziehung keine Fehler machen? Ausgenommen der Vater der Vaterschaften, in dessen Erziehung wir stehen. Jene haben uns nur für eine kurze Zeit nach ihrem Gutdünken erzogen. Er aber hat nur das Beste für uns im Auge. Er will, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Aller Erziehung, aller Züchtigung scheint uns freilich für den Augenblick nicht erfreulich, sondern bringt Schmerzen mit sich. Später aber erwächst daraus für alle, die sich durch sie haben üben lassen, eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Ach, dass wir uns doch von Gott erziehen ließen, dass wir diese seine Maßnahme für unsere Seele lieber akzeptierten als seine Züchtigung und sein Gericht für unseren Leib. Ich möchte noch ein Wort aus den Sprüchen lesen. Sprüche 27, Vers 22. Es ist ein Wort voller Humor. Auch das gibt es in der Bibel. Wenn du den Narren mit der Keule im Mörser zerstießest, mitten unter der Grütze, so würde seine Narrheit doch nicht von ihm weichen. Das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen in einer Apotheke, so einen alten Mörser mit einem Stößel. Und in früheren Zeiten haben die Apotheker damit die Grundbestandteile ihrer Tabletten zerstoßen, pulverisiert oder Kräuter zerstoßen und dann ihre Tabletten geformt. Die Homöopathen, die machen es ja mit dieser Verdünnung noch viel mehr. Da gibt es also Verdünnungen D4 oder D6 oder gar D10, wo sich kaum noch Moleküle oder gar keine Moleküle des Grundstoffes mehr befinden, sondern nur noch die Anregungszustände der Atome und Moleküle, die allerdings bereits nachgewiesen worden sind. Zum Beispiel im Max-Planck-Institut. Die Homöopathen arbeiten ja mit Giften. Zum Beispiel kann man mit Cobra-Gift Schwermut heilen, Depressionen. Allerdings in ganz außerordentlich starken Verdünnungen. Sodass dann das Gift, das eigentlich in großen Mengen eine Krankheit hervorrufen könnte, in großer Verdünnung diese Krankheit heilt. Müsste man also meinen, wenn Gott herangeht und einen Narren pulverisiert und zubereitet zu einer Verdünnung von D6, das würde dann ein Heilmittel gegen Narrheit sein. Aber dem ist nicht so. Nun wollen wir den ganzen Ernst dieses Wortes hören. Es besagt nämlich, dass auch die härtesten Züchtigungen und Gerichte Gottes oft nicht den Zweck erreichen, den seine Güte erreichen würde, die uns zur Buße und Umkehr ruft. Ich möchte das Wort noch einmal lesen. Und ich hoffe nur, dass wir nicht solche Narren sind, die die Erziehung Gottes, die Pädagogik Gottes ablehnen. Wenn du den Narren mit der Keule im Mörser zerstießest, mitten unter der Grütze, so würde seine Narrheit doch nicht von ihm weichen. Ein letztes Wort für die, die scheinbar in dieser Stunde einen Widerspruch zwischen der Gnade Gottes und dem Gesetz Gottes, zwischen der Liebe Gottes und den Erziehungsmaßnahmen Gottes empfunden haben mögen. Es ist das Wort aus Titus 2, 11 bis 14 von dem Apostel Paulus. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und sie erzieht uns, so heißt es wörtlich. Haben Sie das schon einmal gelesen? Die Gnade Gottes rettet uns nicht nur, sie gibt uns nicht nur das Heil, sondern die Gnade Gottes will uns auch erziehen durch den Heiligen Geist. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, und sie erzieht uns. Wozu? Damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst, ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Dieses rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Lass dich von niemanden verachten. Wunderbares Wort von der erziehenden Gnade Gottes. Ja, Herr, schenke es uns, dass wir dieser Erziehung Gottes und seiner Züchtigung, die ein Zeichen seiner Liebe zu uns sind, nicht ausweichen. Amen.